Schlagerradio Podcast.
Er hat aus der 0815 Fußballberichterstattung Entertainment gemacht, sie quasi revolutioniert. Seine Fußballshows bei Premiere und später bei Sat.1 waren riesige Erfolge. Kommentierte in der ARD Spiele, moderierte die Sportschau, hatte seine eigene Talkshow. Seit dem Rückzug vom Bildschirm produziert er mit seiner Firma Background unter anderem Dokumentation oder Inas Nacht. Außerdem macht er Musik mit seiner Band und er hat die Geschichte seiner Mutter Enne und ihrer vier Brüder aufgeschrieben, die alle im Zweiten Weltkrieg gefallen sind. Herzlich willkommen, Reinhold Beckmann.
Ja, moin moin, vielen Dank für die Einladung.
Da merkt man, der Mann kommt aus Hamburg, zumindest ist er da zu Hause.
Und ja, das sagt man ja den ganzen Tag moin bei uns.
Moin moin,
ja.
Ob abends oder
moin. Ja,
moin moin, ja. Ich habe mich mal gewundert, in Ostfriesland sagte jemand, es war spät abends, moin. Was habe ich gesagt, so mit 15, guten Morgen. Dusselig, ne?
Ja, da hat er vielleicht geantwortet, red nicht so viel.
Ja, genau, das war schon zu viel für die maulfaulen Norddeutschen. Sie haben dieses Buch geschrieben über Ihre Mutter. Was war der Auslöser zu sagen, ich mache aus diesem Weltkriegsfamiliendrama ein Buch?
Ach, die Idee dazu war eigentlich immer da, aber es verlangt dann auch den richtigen Zeitpunkt, möglicherweise auch den Tritt in den Hintern von irgendwoher.
Wer hat den gegeben?
Vielleicht ich mir selbst durch dieses Lied Vier Brüder, denn dann kamen plötzlich zwei Verlage zu mir und fragten, Mensch, willst du die Geschichte nicht aufschreiben? Mir war auch nicht bewusst, dass das Thema in so vielen Familien dann doch noch zu Hause ist. Wenn man sich die Kommentarspalten bei YouTube anguckt, dann schreiben ja nicht nur die Menschen jetzt so Kommentare zu dem Song, sondern sie beginnen ja ihre eigene Lebensgeschichte zu erzählen, die eigene Familiengeschichte. Und das hat mich schon überrascht und dann kam dieser Anfragen vom Verlag und ich dachte, nee, jetzt kannst du nicht mehr kneifen, jetzt kannst du nicht mehr abtauchen. Die Idee war eigentlich seit vielen, vielen Jahren da, aber ich hatte nicht den Lebensumstand und vielleicht nicht die Traute, es tatsächlich zu tun.
Ja, also Vier Brüder, hören wir gleich, ist ein Lied von Ihnen, ich glaube mittlerweile so 3 Jahre alt. Mhm. Und das war quasi dann der Ursprung. Ihre Mama hat Ihnen, die ist ja alt geworden, 98 Jahre alt, fast schon biblisches Alter, einen Schuhkarton kurz vor ihrem Tod gegeben. Da waren die ganzen Briefe drin, die ihre Brüder ihr geschrieben haben aus dem Krieg.
Ja, diese Feldpostbriefe waren irgendwie immer da. Die waren in so einem Schuhkarton Adidas Brasilia. Darin waren eigentlich die Fußballschuhe meines älteren Bruders. Der durfte schon mit Stollenschuhen spielen. Ich hatte noch die Gumminoppen von Uwe Seeler, 19,90 Mark, der Volksfußballschuh schlechthin. So, und da waren die Briefe also drin, Adidas Brasilia. Und ich habe da mal reingeguckt und dann merkte ich, ach, viel lesen, viel kapieren tue ich nicht. Denn das war alles natürlich in Sütterlin geschrieben. Mhm. Und Sütterlin mächtig bin ich nicht. Und dann hat jetzt bei der Arbeit des Buches glücklicherweise der Volksbund geholfen und hat gesagt, Reinhold, mach dir keine Sorgen, wir haben hier eine professionelle Abteilung, die machen das den ganzen Tag. Die sind da so schnell drin und haben die mir das übersetzt. Und ich konnte dann auch diese Übersetzung sehr schnell auch einbauen dann für das Buchschreiben.
Und die vier Brüder sind im Zweiten Weltkrieg auf tragische Weise ums Leben gekommen. Teilweise auch mit Legendenbildung, also ihnen ist dann von der Mama was anderes erzählt worden, als wie sie wirklich gestorben sind.
Ja, es ist ja auf ganz unterschiedliche Art und Weise der Lebensweg ausgegangen oder wie wir in der Familie immer gesagt haben, viel ungelebtes Leben bei uns. Der letzte, der jüngste, Willi war 17, als er starb. Aber die Geschichte von Franz zum Beispiel ist ein Beispiel dafür. Franz war der Älteste. Er kam am 16. April 1945, wenige Tage vor Ende des Krieges, noch ums Leben in dem kleinen Ort Fischhausen unterhalb von Königsberg. Und es hieß immer bei uns in der Familienerzählung, Franz sei auf dem Rückweg nach Hause irgendwo in der Nähe von Danzig von polnischen Partisanen erschossen worden, was überhaupt nicht stimmt. Und jetzt bei der Recherche zum Buch habe ich eine Heimkehrererklärung gefunden eines Kameraden, der an seiner Seite war, als Franz starb. Und der kam 1949 glücklicherweise aus russischer Gefangenschaft nach Hause. Der hat es geschafft, einer der wenigen, und hat dann beim Deutschen Roten Kreuz diese Heimkehrererklärung hinterlassen und gesagt, 16. April, Fischhausen, 45, Franz Haber starb durch einen Vollschuss und einen Volltreffer, wie es immer damals hieß. Und dadurch konnte ich das jetzt erstmal nachvollziehen, was aus Franz geworden ist.
Woher kam diese Legendenbildung oder aus welcher Motivation heraus? Ist das etwas, was Ihre Mama möglicherweise gehört hat oder sich selber so zurechtgelegt hat?
Wenn ich das wüsste, also ich hätte sie gern noch gefragt, aber ich glaube, es ist ihr einfach auch erzählt worden, um Frieden zu finden, um Ruhe zu finden. Vielleicht waren es ihre Stiefeltern. Es wird schon so gewesen sein, weil es möglicherweise anderen auch widerfahren ist, wird es Franz genauso gegangen sein, das kann man so nicht sagen. Aber es ist, glaube ich, ein Beispiel, wie es auch bei anderen Familien oft gemacht wurde. Irgendwann muss Ruhe, irgendwann muss Frieden rein ins Haus. Und das war der Grund, weshalb wir immer glaubten, es sei so passiert mit Franz. Aber es war anders und wie gesagt, ist ein Beispiel von vielen Dingen. Auch bei Hans, der sich in der Nähe von Berlin irgendwie nochmal trauen ließ. Eine Mischehe war mit einer evangelischen Frau zusammen. Was für diese katholische Dörflichkeit, aus der meine Mutter kam, ein Skandal gewesen wäre. Und war es auch. Und dann hat es geschafft, mit der Genehmigung des Bischofs diese Mischehe herzustellen. Auch das ist jetzt erst durch die Recherchen rausgekommen.
Also, aber der Hintergrund war ein ganz anderer.
Ja, ja.
Ein uneheliches Kind.
Er hat ein uneheliches Kind und wollte im Dorf wieder seine Anerkennung finden. Er wollte wieder zurück zu seinen Stiefeltern und sagen, hey, schaut her, ich bin verheiratet. Ich bin jetzt verheiratet, ich bin kirchlich anerkannt. Mhm. Ihr könnt mir nichts mehr. Der Herrgott ist auf meiner Seite.
Dramatisch empfinde ich zum Beispiel die Schilderung, als der 16-jährige Bruder ihrer Mama sich im Kohlenkeller versteckt hat und aufgespürt wurde, zu fast schon Kriegsende, von Feldjägern und dann quasi nochmal raus musste an die Waffe.
Naja, ist dann wenig später 17 geworden, aber diese Geschichte hat uns Mutter immer erzählt zu Hause. Also wie der kleine Willi, wo sie sagte, Reinhold, der war noch ein Kind, das war ein kleiner Junge, der war nicht erwachsen. Abgeholt wurde von Feldjägern, das war der 1. Dezember 1944 und ist dann irgendwo in der Nähe von Kassel, Marburg unterwegs gewesen. Und jetzt beim Recherchieren nochmal, ich habe dann auch mit lokalen Historikern gesprochen, in der Nähe von Kassel, Marburg, Alsfeld, um rauszukriegen, was da wirklich passiert ist, dann hat mich diese Geschichte irgendwie an den Film Die Brücke von Bernard Wicki erinnert. Also es muss, nachdem die Front sozusagen der Amerikaner schon drüber war über diese kleinen Orte, irgendwas noch passiert sein an diesem 6. April. Die Amerikaner waren schon längst durch. Und wird es auch wieder so ein absurder, irgendein absurder Befehl gewesen sein, was auch immer. Er kommt an diesem 6. April, ist gerade 17, dann auch noch ums Leben, ja, der Jüngste.
Herr Beckmann, ich habe mal nachgeschaut. Der weibliche Name Enne bedeutet übersetzt die Begnadete, die Liebreizende und die Anmutige. Hätte diese Beschreibung zu Ihrer Mama gepasst?
Liebreizend schon und anmutig, ja, wenn ich so zurückblicke, die alten Bilder. Ja, Mutter sah toll aus. Und ansonsten war sie einfach ein herzensoffener Typ. Bildung war ihr nicht mitgegeben in dem Sinne, dass Schulbildung oder Berufsbildung eine Rolle spielte. Das muss man auch nochmal sich vor Augen führen, weil die Zeit war so schwer. Dörfliche Umgebung, gottesfürchtig, sehr katholisch. Mit 13 ging man von der Schule, keine Berufsausbildung, wie gesagt. Dann ging man zu einer Familie, einer Bauernfamilie, hat dort in der Küche gearbeitet, auf die kleinen Jungen aufgepasst. Später dann ist sie dann richtig in die Landwirtschaft gegangen, weil man glaubte, auf dem Bauernhof gibt es möglicherweise einen Sohn. Das passt doch altersmäßig und dann wäre sie doch versorgt. Ja, aber sie hatte ein hohes Maß von Offenheit und Herzensbildung. Und das ist das, was ich jetzt nochmal neu entdeckt habe. Und immer schon sehr geschätzt habe.
Ihre Mama hat die eigene Mutter nie kennengelernt, die ist im Wochenbett gestorben. Der Vater, also ihr Großvater, der starb, als sie 5 Jahre alt war. Ein junges Leben, gezeichnet von Verlusten. Was hat das mit ihrer Mutter gemacht? Wie würden Sie das einordnen heutzutage?
Ach, sie hat viel geflucht, geschimpft mit ihrem Herrgott, dem sie sonst sehr zugetan war. Aber sie hat sich so eine Unverlierbarkeit im Guten erhalten. Das ist das, was schön war an ihr. Sie hat dann trotzdem irgendwie geglaubt, das Leben muss auch was Gutes haben. Ich bin ja beschenkt worden und habe nach dem Krieg meine eigene Familie gründen können. Und sie hat in der Erinnerung gelebt. Diese 4 Brüder saßen ja manchmal Weihnachten bei uns mit am Tisch gefühlt. Ja, das war dann nicht immer lustig, Weihnachten. Es flossen einige Tränen. Aber aufgrund dieser Erinnerung hat sie sich so ihre eigene Familie oder ein Bild von Familie erhalten. Das ist ja das Schöne, dass sie das geschafft hat. Mhm. Und deshalb hat sie darüber geredet, viel darüber geredet. Andere haben in der Zeit gar nicht mehr über den Zweiten Weltkrieg geredet, weil sie dachten, ja, besser schweigen. Wir waren ja die Schuldigen, wir haben ja was verkehrt gemacht. Wir haben ja in diesem wahnsinnigen Hitler nicht das Böse gesehen. Und Mutter war da ein bisschen anders, hat gern über ihre Herkunft, das ist ein kleiner Ort, am Rande des Teutoburger Waldes, Wellingholzhausen, gesprochen. Und wir hatten natürlich Fantasien als Kinder und wollten dann da auch immer im Sommer mal hinfahren und schauen, ob das wirklich so ist, was wir da noch oft gemacht haben.
Tiefgläubig war sie, obwohl der Krieg ihr die Brüder genommen hat. Sie hat wohl einen Satz mal gesagt, so viel ungelebtes Leben, auf den Schlachtfeldern wohnt kein Gott. Warum hat sie bei Gott nicht gekündigt im Sinne von...
Ja, habe ich oft gefragt. Er hätte es längst kündigen müssen. Ich habe auch noch nicht gekündigt, bin auch immer noch in der katholischen Kirche, obwohl es dafür viele Gründe gäbe zu kündigen, ja, bei all diesen Übergriffigkeiten in der katholischen Kirche. Das war übrigens nebenbei die Enttäuschung für mich jetzt auch bei dem Recherchieren nochmal, die Rolle der katholischen Kirche in der Zeit. Sie hätten die Chance gehabt zu widerstehen den Nazis gegenüber und haben es nicht getan. Sie haben sich irgendwann auch in den Schoß des Nationalsozialismus gelegt und nicht widerstanden. Sie wollten ihnen gefallen und haben immer gesagt, okay, es gibt den gemeinsamen Klassenfeind, den gottlosen Bolschewismus. Und bei meiner Mutter war das so, dass sie, für sie war Kirche zu Hause. Ich weiß noch, bei uns, wenn Ordensschwestern oder Priester zu Besuch kamen, die haben das dickste Stück Torte immer bekommen. Die kamen gern zu uns.
Warum kündigen Sie nicht bei der katholischen Kirche? Nach all dem, was Sie gerade auch gesagt haben.
Ja, innerlich habe ich schon so oft gekündigt, aber auf der anderen Seite war es auch die Liebe und die Treue, glaube ich, zu meiner Mutter, die mich davon zurückgehalten hat und ist Ende vor 3 Jahren gestorben. Nun ziehe ich das durch und sage, oder hoffe,
auf die, ich meine, wenn Sie so alt werden wie Ihre Mutter, haben Sie auch noch mal über 30 Jahre vor sich.
Ja, trotzdem. Naja, ich begebe mich dadurch aber aktiver in die Diskussion und darf auch härter kritisieren und habe das auch schon des Öfteren getan. Und das oft damals zum Thema in Sendungen gemacht, ja.
Ihr Vater kam aus dem Krieg zurück, schwer verwundet. Gab es eigentlich bei Ihnen dann sowas, auch nach der Tragödie der Brüder Ihrer Mutter, gab es so etwas wie Hass auf Hitler?
Ach, Vater hat ja erst gar nicht darüber geredet, das wie all die anderen auch. Und als ich dann 16, 17 war und diese Fragen gestellt habe, wie viele andere auch, Vater, was war das? Warum habt ihr nicht widerstanden? Warum habt ihr in diesem Hitler irgendwie nur das Gute gesehen? Und dann sagt er immer, was glaubst du eigentlich, was da alles hingekriegt hat? Und das ist etwas, was ich jetzt gar nicht verstanden habe. Und das ist ja so ganz interessant beim Lesen und beim Gucken. Dann habe ich nochmal so ein Buch von Sebastian Haffner nachgeschaut, der sich ja viel mit diesem Thema damals beschäftigt hat in den 70er Jahren. Und hätte ich das doch bloß schon gekannt, als ich mit meinem Vater darüber diskutierte. Der schrieb damals auch, damals erforderte es aber ganz außerordentlichen Scharfblick und Tiefblick in Hitlers Leistungen und Erfolgen, schon die verborgenen Wurzeln der künftigen Katastrophe zu erkennen und ganz außerordentliche Charakterstärke, sich der Wirkung dieser Leistung und Erfolge zu entziehen. Und so ist es meinem Vater wohl gegangen. Er hat gedacht, Mensch, Reinhold, uns ging es so schlecht vorher. Arbeitslosigkeit bis zu 8 Millionen. Wir hatten nichts mehr zu futtern. Und dann kam dieser der Hitler daher. Wir hatten alle wieder Arbeit, wir hatten einen Job. Und ich habe doch auch nicht gewusst, dass das so ausgeht. Ja, der konnte ja fast schon übers Wasser gehen. Wir haben schwer darüber debattiert in der Zeit. War nicht die beste Phase zwischen Vater und Sohn. Mein Vater hat später in großer Offenheit über seine Situation im Krieg geredet. Er hat einen Lungendurchschuss bekommen. Man könnte fast sagen, glücklicherweise. Die Kugel ging hinten wieder raus und hat das Herz nicht berührt. Und er war dann raus aus Russland, kam ins Sanatorium und ging nie wieder zurück an die Front. Er war im Mai 1945, war mein Vater wieder zu Hause. Aber er hat zunächst gar nicht drüber geredet. Ich kann mich als Kind erinnern, diese Schreckträume, die er hatte. Dann hat er das Gefühl, er säße wieder im Schützengraben. Wir haben das als Kinder oft gehört, wenn er aufschreckte des Nachts. Also das hat ihn lange nicht verlassen. Und irgendwann später haben wir, Vater und Sohn, beide noch richtige Gespräche geführt. Ich habe die auch aufgenommen. Aber mal gucken, was ich draus mache.
Enne und Musik ihre Mama. Brüder.
Ja.
Genau, die Geschichte der 4 Brüder seiner Mama. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, wie das Thema bei Ihnen zu Hause diskutiert wurde, wie die Haltung zu Hitler von Ihrem Vater beispielsweise war. Mit dieser ganzen Tragödie in der Familiengeschichte, ist Reinhold Beckmann Pazifist?
Auf alle Fälle war Reinhold ein leidenschaftlicher Pazifist in den 70er Jahren und hat natürlich dann verweigert. Damals musste man sich ja noch erklären vor Gericht, Kriegsdienstverweigerung. Ich ging zur Beratungsstelle nach Bremen, um das auch richtig zu machen, und schrieb dann eine Begründung mit dieser Verlustgeschichte der Familie. Und ich dachte, damit muss ich doch durchkommen. Ich bin gnadenlos gescheitert in der ersten Verhandlung, weil ich auf einen Vorsitzenden traf und seinen zwei Beisitzern, die mich schikanierten. Ich habe den Geruch dieses Raums im Kreiswehrersatzamt Nienburg immer noch in meiner Nase. Es roch streng nach Linoleum und ich hatte überhaupt keine Chance, diese erste Verhandlung zu
machen. Die haben gedacht, das ist eine Ausrede, oder?
Naja, die haben mich gar nicht ernst genommen. Die haben, glaube ich, einen Abzählreim an dem Tag durchgearbeitet, nach dem Motto, der Nächste fliegt raus. Den lassen wir nicht durch. Ich war chancenlos, chancenlos. Ich konnte argumentieren, wie ich wollte. Und da kam auch diese blöde Frage wieder, nach dem Motto, ach, da liegt doch zufälligerweise, da kommt ein Verbrecher und der bedroht ihre Familie und zufälligerweise liegt daneben ihnen eine Waffe. So wurde er argumentiert. Zum Glück bin ich in der zweiten Verhandlung dann durchgekommen, anerkannt worden und konnte dann Zivildienst machen.
Und heute sind Sie Pazifist?
Ich bin immer noch im Herzen Pazifist, na klar. Und ich habe auch gar nicht geglaubt, dass es in Europa wieder möglich ist, noch einen Krieg zu führen. Ich dachte, wir wären in unserer Zivilisation, auch in unserer Beziehung zu Russland, so weit, dass sowas nicht mehr vorstellbar wäre. Aber ich bin eines Besseren wie viele belehrt worden und kann da nur argumentieren, mit Friedensdemos allein können wir den Ukraine-Krieg nicht irgendwie lösen, diesen Konflikt, oder wie es Gerhard Baum vor kurzem geschrieben hat.
Ehemalige Bundesinnenminister.
Genau, und Bürgerrechtler, eigentlich noch im besten Sinne so wirklich das gute Gewissen der FDP, das soll es ja in der Partei noch geben, ja, hat gesagt, mein Gott, mit Friedensdemos damals auf dem Trafalgar Square hätten die Engländer auch nicht Hitler besiegt. So, man lernt dazu, wer hätte das gedacht, dass auch Grünpolitiker wie André Hofreiter plötzlich unmittelbar nach Beginn des Krieges Panzer fordern.
Ja, gerade bei den Grünen hätte man das nicht geglaubt. Nicht die Partei, die Joschka Fischer vor 25 Jahren noch mit Farbbeuteln auf den Parteitag beworfen hat. Ich meine, Ihr Buch ist im Grunde ja ein aktuelles Buch, eben vor diesem Hintergrund des Russland-Ukraine-Konflikts. Täglich sterben Menschen in der Ukraine, russische Soldaten genauso wie ukrainische Zivilisten. Eigentlich könnte man das Buch doch als Mahnung sehen, oder?
Ja, so war es zunächst ja auch angelegt, aber ich habe am 21. Februar des letzten Jahres begonnen zu schreiben. Ich erinnere mich noch genau, ich hatte bis dahin gut alles durchrecherchiert, viel gelesen, war 3-4 Mal im Dorf gewesen, in Wellingholzhausen, habe mit älteren Menschen gesprochen, bin auf einigen Dachböden rumgekrochen. Und dann dachte ich, ja, diesen Montag nehme ich, das ist der Startschuss. Ich fange an zu schreiben, 3 Tage später beginnt der Krieg in der Ukraine. Ich sitze vorm Fernseher und denke, das kann doch nicht wahr sein. Mariupol, Rostow, Orte, über die ich gerade selber schreibe, werden jetzt wieder in Schutt und Asche gelegt. Das war eine ziemlich absurde Situation und eine schlimme Situation, weil ich musste das irgendwie in Einklang bringen, aber da gab es keinen Einklang an der Stelle mehr. Und dann merkte ich, der Krieg ist plötzlich wieder hier, ist plötzlich wieder da. Und wir, die wir glaubten, das gibt's gar nicht mehr, haben uns ja alle irgendwie verändert dadurch.
Also man könnte ja denken, die Menschen sind nicht schlauer geworden aus den Erfahrungen, die wir hier in Mitteleuropa haben mit dem Zweiten Weltkrieg. Warum muss es diesen Scheiß und diesen Schwachsinn immer noch geben?
Ja, es ist ja nun so, wir reden jetzt beide hier, 78 Jahre, ist das richtig gerechnet, kommt so ungefähr hin, nach dem Zweiten Weltkrieg immer noch darüber, was es macht und was so ein Verlust auch für Folgen produziert. Und nennen wir es mal mit diesem Begriff Traumata, die sind tatsächlich irgendwo da und die bleiben. Und jetzt stellen wir uns vor, irgendwann ist der Ukraine-Krieg zu Ende, aber wie viel Hass bleibt da? Und wie viele Generationen wird es dauern, bis da irgendwie wieder eine Verständigung da ist und wenn sie denn überhaupt wiederkommt? Ich war mal vor einigen Jahren dort genau in dieser Kriegszone in der Nähe von Donetsk und für eine Dokumentation bin da hingefahren und drehte einen Film über Marie-Louise Beck. Das ist eine Grünen-Politikerin, die damals aufgehört hat, im Bundestag ihr Mandat aufgegeben hatte. Und wir sind da hingefahren mit dem ehemaligen NATO-Generalsekretär Rasmussen. Und das war für mich natürlich auch nochmal ein besonderer Erfahrungsmoment. Wir saßen in den Bunkern und haben dann mit den ukrainischen Soldaten gesprochen und die erzählten von ihrer Verbindung, die sie zu Soldaten auf der anderen Seite haben. Ich habe dann gefragt, sag mal, seid ihr nicht verwandt? Seid ihr nicht verschwippt oder verschwägert? Ja, der da drüben, der jetzt heute Nachmittag auf uns schießen wird, der ist ein Verwandter zweiten, dritten Grades darüber. Und ich kann Ihnen noch was viel Schlimmeres sagen. Ich habe mit dem anderen, der da drüben auf der anderen Frontstation der Russen steht, mit dem habe ich bis 1982 in Afghanistan zusammen für Russland gekämpft. So absurd ist dieser Krieg, so schlimm ist dieser Krieg und er wird diese Wunden, sollte der Krieg irgendwann zu Ende sein, noch lange nicht heilen.
Ja, der Krieg wird irgendwann zu Ende sein. Die Frage ist nur, wie er zu Ende sein wird. Sie haben ja vorhin gesagt, Pazifismus ist zunächst einmal ein guter Gedanke, aber am Ende wird Pazifismus eben auch keinen Krieg beenden. Wie diesen, Sarah Wagenknecht, Alice Schwarzer sind ja eher dafür zu sagen, komm, wir legen das beiseite. Ukraine gibt ihre Territorien auf und ergibt sich in Sicht dieser Damen idealerweise. Was könnte denn so eine Lösung sein? Ich bin da ratlos.
Ja, also ich bin bis zum gewissen Moment auch ratlos, nur um diese Position nochmal von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer zu hinterfragen. Also ich bitte, man legt sich doch nicht den Oligarchen in den Schoß. Also wenn man sich das anguckt, was in Russland ist und welche Verbrecherbande dort Politik führt. Ich habe ja auch genauso wie viele geglaubt, dass Putin das ehrlich meinte. Er hat die Rede im Bundestag gehalten, hat sich nochmal verbunden mit den großen Stimmen der europäischen Philosophie und der Literatur und all den Dingen, war auf dem 60. Geburtstag von Gerd Schröder in Hannover zusammen mit dem Orchester, was er als Geschenk mitgebracht hatte. Aber von dem ist nichts geblieben und es ist die Frage, was von dem ist wirklich Lügenbolderei gewesen. Und die Grundfrage ist ja, warum steht jetzt keiner auf in Russland? Warum geht keiner auf die Straße? Und es sind nur wenige leider, die für Demokratie kämpfen, sich für Demokratie einsetzen. Das Recht auf politische Teilhabe oder Opposition ist ja längst totgeschlagen in Russland. Und ich frage mich, warum lassen das die Russen über sich ergehen? Und wenn man sich dann mit der Geschichte beschäftigt oder Leute fragt, die dort gelebt haben, gearbeitet haben, Kollegen, und die sagen, Reinhold, den Russen ist Freiheit und damit wirkliche Demokratie immer noch suspekt, weil sie es nicht gelernt haben. Sie haben es nicht gelebt. Sie werden deshalb für die Demokratie nicht auf die Straße gehen. Und das müssen wir einfach auch verstehen. Es gibt keine Kultur des freien Denkens in Russland.
Das hat mal jemand gesagt, der russischen Bevölkerung ist die Größe des Reiches, des russischen Reiches, wichtiger als ein gutes Leben.
Ja, es gibt
also ein gewisser Stolz auch.
Genau, es ist dieser Stolz da. Putin ist für viele Russen ja ein Wiedergänger des Zaren. Das ist ja das Komische. Putin weiß und kann alles und alle reden ihm nach dem Mund. Und es wird auch wohl verziehen, dass er mit Gewalt regieren darf. Und wir haben, glaube ich, was falsch interpretiert. Also ich erinnere mich noch, Gorbatschow war zweimal war bei mir in der Sendung, genau. Und wir dachten immer, das sei ja eine Revolution gegen den Kommunismus gewesen. Ausgelöst war sie von Gorbatschow. Es war keine Revolution aus dem Volk, sondern es war ein Aufstand von oben, ein Aufstand, ich würde mal sagen, glaube ich, der politischen Intelligenz, also die durch liberale Werte des Westens inspiriert, motiviert war.
Ja, aber auch an die Ecke getrieben wurde durchs Wettrüsten. Also muss man ja auch sehen, die Sowjetunion war faktisch pleite am Ende. Mhm. Es gab keine andere Option, als sich dem Westen zu öffnen.
Und die Rückkehr zur Gewalt gab es dann ja schon unter Jelzin. Ja.
Sie haben vorhin gesagt, das fand ich nochmal interessant, die Russen stehen nicht auf gegen Putin. Ich behaupte aus dem, was man liest, die Umfragen, dass die Mehrheit der Russen A für Putin ist. Irgendwann kursierten mal Umfragen 75%. Punkt 1 und Punkt 2 natürlich durch die Beschränkung der Informationswege, also Zensur, überhaupt nicht wissen, was tatsächlich in der Ukraine passiert. Viele Russen glauben ja immer noch, dass hier der Westen gegen Russland einen Krieg führt.
Ich hätte nie gedacht, dass wir nochmal in eine Situation kommen, dass Propaganda wirklich funktionieren kann.
Hätte ich auch nicht geglaubt.
Mit der Erfindung der sozialen Medien und all das dachte ich, alles ist offen, alles ist transparent. Genau umgekehrt ist es jetzt. Also dass das, was medial an neuen Techniken da ist, ja nochmal die Manipulationskraft verstärkt, dass Propaganda dadurch noch viel stärker möglich ist als jemals zuvor. Ich meine, wir reden jetzt über das und damals war es der Volksempfänger, der plötzlich dem Hitler eine Bedeutung, eine Kraft gab und jeder glaubte, was aus dem Volksempfänger kommt, das muss ja Wahrheit sein. Und jetzt ist das, was manipulativ sozusagen über die sozialen Medien ins Volk transportiert wird, als Wahrheit gilt. Und dass du, das ist eigentlich der.
Weil es nicht mehr überprüfbar ist.
Weil es nicht mehr in der Menge und der Masse überprüfbar ist. Genau. Es ist in der Menge und der Masse. Also was in solchen großen Mengen und in so einer Dichte kommt, muss ja irgendwo richtig sein. Und das ist die schlimme Erkenntnis eigentlich dessen. Und klar, es kommt dazu, dass das ländliche Russland natürlich, was Bildung betrifft, natürlich, das nicht nachvollziehen kann, nicht hinterfragen kann. Und das muss man aber auch natürlich über Amerika sagen an dieser Stelle. Wenn du Boston, Washington, San Francisco, New York, Chicago verlässt und aufs Land fährst in Amerika, bist du schockiert. Amerika auf dem Land weiß nicht, wo Europa liegt, weiß nicht wirklich, was Demokratie ist. Und deshalb ist auch diese Idiotie möglich, dass ein Trump gewählt wird. Man fragt sich, es kann doch so ein westlich aufgeklärtes Land nicht wirklich diesen Menschen folgen und erst recht nicht dem Aufruf folgen, wir stürmen den Senat. Auch das muss man immer wieder dagegen halten auf der anderen Seite, dass diese Manipulationskräfte wirken in einer Form, wie wir glaubten, es sei gar nicht mehr möglich.
Die Geschichte seiner Mutter Anne und ihre Brüder, die Story von vier Jungs, die im Zweiten Weltkrieg ums Leben gekommen sind. Ein Buch gegen das Schweigen über den Krieg und wir haben uns über die Ukraine, über den Konflikt unterhalten mit Russland. Eine Gefahr grundsätzlich auch in Deutschland ist, sagen viele, die AfD. Was sagt Reinhold Beckmann?
Ja klar, es ist eine große Gefahr. Ich finde nur den Umgang damit an manchen Stellen zweifelhaft.
Warum?
Wenn Olaf Scholz so leichtfertig sagt, ja, das ist eine schlechte Laune-Partei, verstärkt er sozusagen die gerade bereit sind, der AfD diese Stimme zu geben, die eigentlich der Regierung und dem Nicht-Managen von Problemen so einen Denkzettel verpassen wollen. Ein gewisser Prozentsatz glücklicherweise ist nicht völkisch denkend und auch nicht rechtsradikal, aber aufgrund der eigenen erschwerten Lebensumstände sagen die sich, nee, ich kann das nicht mehr angucken, was geboten wird und was man mit mir hier macht und ich wähle jetzt mal die AfD. Und dann das als schlechte Launestimme zu beschreiben, erhöht den Frust, halte ich für völlig falsch. Es gibt noch ein paar andere Dinge. Man kann das ganz beispielhaft, glaube ich, machen. Gehen wir ins Ruhrgebiet. Viele SPD-Wähler, die jahrelang über Generationen in Familien der SPD immer ihre Stimme gegeben haben, wählen plötzlich AfD. Das geht nicht. Aber wenn man sich die Umstände, die Lebensumstände anguckt, dann kann man das nachvollziehen.
Sie haben sich mit der AfD bzw. mit dem damaligen Chef Alexander Gauland mal gerichtlich angelegt. Der hatte mal von einem Vogelschiss der Geschichte gesprochen über das Dritte Reich. Sie haben mit ihrer Mama, die war damals 97 Jahre alt, ja, Gauland verklagt. Da ging es um Paragraph 189, ist wahrscheinlich Volksverhetzung.
Und, er ist Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener. Volksverhetzung ist ein anderer Paragraph. Mhm.
Aber wie haben Sie reagiert, als diese Klage abgelehnt wurde? War das eine persönliche Niederlage?
Nö, wir hatten irgendwie schon damit gerechnet. Also nochmal zur Geschichte. Gauland hatte diese Rede vor der Jugendorganisation der AfD in Meining in Thüringen gehalten. Und Mutter und ich dachten, das kann nicht sein. Vogelschiss in der sogenannten tausendjährigen Geschichte. Und da haben wir gesagt, wir machen das einfach mal. Dann haben wir uns beraten lassen. Bernhard Docker hat uns geholfen. Das ist ein Menschenrechtsanwalt aus Bremen, der damals auch Murat Kurnaz aus Guantanamo rausgeholt hat. Und haben dann auf Paragraph 189 Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener geklagt, weil wir dachten, das hätte mehr Erfolg. Dann haben wir nach einem halben, dreiviertel Jahr die Antwort der Staatsanwältin bekommen. Die schrieb, ja Mensch, der Gauland habe sich doch davon distanziert und es sei der Meinungsfreiheit dann doch irgendwie geschuldet und das wäre möglich. Wir waren aber ganz froh, dass wir es einfach getan hatten, dass wir es gemacht hatten.
Mutter, um Zeichen zu setzen
und auch für uns beide war das wichtig. Bei der Verlustgeschichte in unserer Familie, den vier Brüdern meiner Mutter, die aus dem Krieg nicht mehr nach Hause gekommen sind, weil sie alle gefallen sind, das kann man nicht dann als Vogelschiss abtun. Und diese Provokation wollten wir nicht zulassen und haben dagegen geklagt. Ja, und wir waren ein bisschen stolz drauf, dass wir es getan hatten.
Sie haben in den 90ern mit RAN bei Sat.1 das Fernsehen, das Fußballfernsehen, ja, ich würde mal sagen, zu einem Highlight gemacht. Früher 0815, 80.000 Menschen im Berliner Olympiastadion und sie sind ran an die Menschen, an die Persönlichkeiten, an die Trainer. Sie haben den Sport emotionalisiert, die schönste Nebensache der Welt emotional gemacht, zu einer Zeit, als ich glaube so Ende der 80er, Anfang der 90er gar nicht mehr so viel ins Stadion gegangen sind. Ne?
Na, die 80.000 waren nicht da, von denen Sie eben sprachen, das war das Problem.
Das war meine Kindheit.
Ja, das war vorher mal, ja, ich kann mich auch noch erinnern, 40.000 bei Werder Bremen gegen ja. Borussia Dortmund und Werder wurde deutscher Meister, da war ich 9. Nein, das Problem damals war, dass die Stadien nicht gemütlich waren. Also es waren viel, die waren architektonisch viel zu offen gestaltet.
Zugiges,
ja. Und es war dann so, dass es ging ja auch keiner ins Stadion, sag mal, es waren keine jungen Leute da, es waren keine Frauen da, es gingen keine Familien hin. Es war das Hooligan-Problem. Du konntest auch schon Schläge auf der Tribüne oder in der Kurve abkriegen. Also ich kann mich noch erinnern, ich war Anfang der 80er irgendwann mit meiner Freundin im Stadion in Köln, weil ich ihr unbedingt mal diesen tollen Bernd Schuster vorstellen wollte und ihr zeigen und beweisen wollte, wie großartig der Fußball spielt. Und dann war das wirklich eine Provokation für die Hooligans, wenn da eine Frau in der Kurve war. Und gehen wir jetzt nochmal Ende der 80er Jahre. Deutschland wurde dann 1990 in Italien Fußballweltmeister, aber die großen Spieler wie Brehme, wie Matthäus, wie Völler und so weiter, die spielten ja
im Ausland.
In Italien, die verdienten da ihr Geld. Selbst Thomas Berthold spielte bei Hellas Verona. So, und Deutschland wurde Weltmeister, aber die Stadien waren leer. Und es hatte möglicherweise auch mit der von Ihnen zitierten 0815-Berichterstattung zu tun. Und ich hatte die Gelegenheit, zunächst bei Premiere das auszuprobieren. In anderen Ländern war der Fußball schon weiterentwickelt, also in Frankreich oder in England an der Stelle und andere Kamerasichten, statistische Aufarbeitung. Es war wesentlich attraktiver und es war auch mehr etwas, was der Jugend zugeführt wurde.
Inzwischen hat sich das alles verändert. Fußball ist ein Erlebnis geworden im Stadion und auch vor dem Bildschirm. Und mittlerweile ist die Kommerzialisierung so weit fortgeschritten, dass wir für Spieler wie Harry Kane beispielsweise 100 Millionen Ablöse zahlen.
Na, wenn also das nicht mal wir, reicht.
Bei Bayern München. Ja, was dann auch an Handgeldern und so weiter kommt. Führerschein muss er jetzt auch noch machen auf Deutsch. Auf der anderen Seite gibt es ja die Ultra-Fans, die gegen jeglichen Kommerz sind. Das kennt man in Berlin, bei der Hertha, auch bei ihrem Lieblingsverein St. Pauli.
Genau, so bei vielen
anderen. Das passt natürlich nicht zur Wirklichkeit, die wir erleben. Also wenn wir jetzt mal eine Prognose abgeben sollten, wo ist der Fußball in 30 Jahren?
Oh, das kann ich nicht. Das wäre vermessen, das jetzt hier zu formulieren, aber wir können die Situation in Deutschland nochmal analysieren. Und was ist der Unterschied und worin besteht möglicherweise auch die Chance? Es ist so, dass wir die 50-plus-1-Regelung haben. Das heißt, es kann sich kein ausländischer Investor aus Katar oder Saudi-Arabien in einen Verein einkaufen, so wie es in England und Frankreich möglich ist. Das begrenzt auf der anderen Seite die Möglichkeiten. Aber ich sage positiv, die Bundesliga kann dadurch ihre eigene Identität erhalten. Es kommen ja viele Fußballfans aus England, die die Schnauze voll haben und freuen sich über ein Zweitligaspiel bei Hannover 96 oder fahren auch am Wochenende hier nach Berlin, um sich anderen Fußball anzugucken. Also da ein bisschen selbstbewusst rauszugehen, wenn es auch für ganz oben bis auf Ausnahme Bayern München nicht reicht, dann trotzdem lass uns eine gute Atmosphäre im Stadion haben. Die Stadien sind alle ausverkauft. Es ist ein Besuch da wie nie zuvor und eine Stimmung in deutschen Fußballstadien, um die uns viele andere Länder beneiden. Gehen Sie mal zu Arsenal in London, das ist so still wie eine Universitätsvorlesung da teilweise.
Ja. Gibt's auch kein Pyro.
Gibt kein Pyro, nix da. Es war früher mal anders bei Arsenal.
Ja. Ja. Sie kennen sich nicht nur im Fußball aus, sondern auch in der Musik. Das war eine Leidenschaft, von der wir lange überhaupt nichts erfahren haben. Sie spielen Gitarre und treten inzwischen auch auf und haben mal gesagt, Musik war immer mein großer Sehnsuchtsort. Und welches,
du hast ein bisschen dicke formuliert, aber
ich wollte ja fragen, welche Sehnsüchte kann sie denn erfüllen?
Ja, ich kann dir das einfach erklären. Wenn du Musik machst, dann kannst du an nichts anderes denken. Dann bist du so im Moment, das ist ja eigentlich wie Meditation. Eigentlich ist es ein Trick. Denn wenn du an was anderes denkst, verspielst du dich. Und das ist auch, wenn man zusammen auf der Bühne steht, dann so mit der Band spielt, zusammen spielt. Geht das nur im Ganzen in diesem Moment, in dem man sich dicht miteinander verschließt? Und das sind die heiligen Momente des Musikmachens. Das kennt jeder, der professionell Musik macht. Wenn das so wirklich stimmig ist, dann bist du nur
am Flow.
Dann bist du in diesem besagten Flow, was man heute sagt.
Und Bob Dylan ist ein Vorbild.
Ein Text schreiben, musikalisch gar nicht mal so, aber ich finde, dass der alte Herr Zimmermann aus Amerika, der jetzt ja auch schon über 80 ist und schon Whiskys herausgebracht hat, er ist ein Textschreiber, er kann Bilder erfinden, er ist da grandios, man muss es einfach anerkennen. Ich habe ein paar Stücke von Bob Dylan übersetzt, wo die Familie Dylan oder das Unternehmen Dillen gesagt hat, toll, kannst du so machen, hier hast du die Genehmigung für Deutschland, dann merkst du einfach, wie der arbeitet, der Sausack. Der kann es einfach. Und es gibt ein paar so gelungene Dinge bei ihm. Ja, Chapeau, Chapeau, Chapeau.
Lieber Herr Beckmann, bei mir ist gerade die 6 um die Ecke gekommen, also 60 Jahre alt, eine Zahl, die sich für mich ganz furchtbar anhört. Ja, wenn da irgendwo in der Zeitung stand, Klammer 59, dachte ich mal, okay, alles klar. Und Sie haben das vor 7 Jahren schon erlebt. Und ich frage mich natürlich so, was ändert sich in den 60er Jahren?
Brauchen Sie therapeutischen Beistand jetzt von mir?
Nee, ich dachte so, wenn Sie schon jetzt...
Wenn ich schon mal hier bin, ne?
Ja, genau. Und Sie haben das ja auch mal thematisiert. Als Sie 60 wurden, war das ja für Sie auch ein Thema.
Ach, es ist laufend Thema. Ich schreibe dauernd Songs zu diesem Thema. Ja,
guck mal, da brauchen Sie auch einen Therapeuten.
Ja, den habe ich auch schon längst. Also, Der Lack ist ab ist zum Beispiel ein wunderbares Stück auf der letzten Platte gewesen.
Oder Das Beste kommt noch. Haben Sie vor zehn Jahren mal gesungen.
Ja, spiele ich immer noch. Habe ich jetzt wieder reingenommen ins Programm, weil die Leute es irgendwie dann doch mögen und sich wiederentdecken, sich wiederfinden in dem Punkt. Es ist ein Thema, über das du endlos wunderbare Poesien schreiben kannst. Wir Männer sind ja ohnehin, also ich meine, es kommt ja noch was hinzu. Das Älterwerden ist ja verbunden mit einer Art, wir horchen ja so in uns hinein. Wir können ja Krankheiten, Schmerzen spüren, wo die Medizin noch längst kein Organ gefunden hat. Mhm. Wir sind von einer Vorstellungskraft, von einer Fantasie, ich meine, das können Frauen nicht. Und das ist etwas ganz Besonderes. Wir sind hypochondrisch so gut veranlagt, so gut
aufgestellt. Der eingebildete Kranke, Manuel Beckmann.
Ja, nicht nur ich, sondern alle Männer sind so, hör doch auf.
Ja, okay, was sagt Ihr Therapeut über Ihren Seelenzustand mit 67?
Also ich, wenn, dann ist es natürlich eine Therapeutin, ach so, ein Therapeut, was glauben Sie denn?
Okay, also vor 10 Jahren haben Sie gesungen, das Beste kommt kommt noch und vielleicht auch zum Schluss. Also es stimmt rückblickend, auf jeden Fall.
Ich würde es mal noch ein bisschen anders beschreiben, denn diese Freiheit, die dann entsteht, diese Unabhängigkeit, wenn man so aus dem eigentlichen Berufsleben, aus diesen Zwängen sich verabschiedet. Ich habe das jetzt auch nicht so gesehen, aber das ist eine ungeheure Qualität und ich genieße es so ein Stück weit, wie man heute ja sagt, so ein Stück weit, Björn Engel hat das immer gesagt, so ein Stück weit wieder im normalen Leben zu Hause zu sein. Das genieße ich sehr, das ist Unabhängigkeit.
Ja, Ihre Mama ist 98 geworden, Sie sind 67, also Sie haben noch richtig viel Lebenszeit, wenn es nach der Mama geht.
Wenn es nach Mama geht, Papa ist 96 geworden, die beiden liegen friedlich nebeneinander auf dem Friedhof in Twistring, meinem Heimatort, wie im Ehebett. Rechts liegt Vater, links liegt Mutter und es ist das älteste Ehepaar gemeinsam, wenn man es hochrechnet, auf dem Friedhof dort. Und ja, ich gehe da ab und zu hin und dann rede ich mit denen.
Und was fragen Sie die beiden?
Och, ich erzähle was. Fragen tue ich jetzt nicht mehr, habe ich ja früher genug gemacht. Ich erzähle einfach ein bisschen weiter, was los ist, was so passiert. Ich habe Mutter schon erzählt, dass ich ein Buch geschrieben habe über sie, die weiß jetzt Bescheid.
Okay, ich habe noch Halbsätze, Herr Beckmann, die Sie bitte vervollständigen. Den Fernseher schalte ich immer ein, wenn...
Auch wenn Werder Bremen spielt, das ist so der Verein, wo ich als kleiner Junge hingegangen bin. Also das werde ich nicht los, das wird auch so bleiben.
Meine größte Niederlage?
Och, die gibt es immer wieder. Also ich finde ja, aus Niederlagen gilt es ja irgendwie auch Kluges abzuleiten. Hm. Niederlagen sind manchmal ganz gut.
Das hat mal jemand gesagt, in jeder Niederlage liegt der Saatkorn des neuen Erfolgs.
Wer hat das denn gesagt? Hätte ich das nur vorher gewusst. Oh, okay. Hätte ich das nur vorher mal gewusst, Mist.
Fürs nächste Interview. Ja. Meine Schwäche ist,
Kuchen ist eine der Schwächen, die ich ein bisschen unter Kontrolle halten muss. Ansonsten war mal meine Schwäche Unpünktlichkeit. Die habe ich zum Glück irgendwie langsam weggearbeitet. Weil ich das auch unangenehm finde, wenn andere Leute zu mir zu spät kommen. Aber es war tatsächlich damals so, Unpünktlichkeit. Und ansonsten gibt es hinreißende Schwächen wie das Glas Rotwein und alle anderen Dinge, die auch andere Menschen mit mir teilen.
Es gibt ja noch so einen Klugscheißersatz über Unpünktlichkeit. Also wenn Leute unpünktlich sind, dann sagt man immer, dann kommen auch deine Chancen im Leben zu spät. Ja, haben Sie aber Glück gehabt.
Ja, das ist natürlich, mein Gott, im Klugscheißen sind wir alle gut, das ist eine deutsche Qualität, das wissen wir. Aber nein, alles in Ordnung, es ist besser geworden.
In Twistringen bei Bremen geboren, meine Geburtsstadt.
Ein hinreißendes kleines Städtchen mit einer...
30.000 Einwohner oder so?
Nein, nicht übertreiben, 6.500. 6.500 und 30.000, wüssten ja gar nicht, was wir mit diesen vielen Menschen da sollten. Nein, es ist so, dass... Das ist der Unterschied, das Dörfliche, das Kleinstädtische. Da passen die Menschen aufeinander auf. Wenn es jemandem nicht so gut geht, dann ist der Nachbar da, ist der Freund da, dann ist der Verwandte da. Und das genieße ich sehr. Ich fahre gern zurück. Mein anderer Bruder lebt dort noch, hat viele Enkelkinder. Da hockt die Familie zusammen. Das Elternhaus ist noch da. Ich sehe meine alten Kumpels. Wir reden über alte Zeiten. Und das tut gut.
Und Sie reden sicherlich auch über Ihr Buch Enne und Ihre Brüder, heißt das Buch von Reinhold Beckmann. Wollten Sie was sagen? Sie guckten gerade so.
Nee, ich finde es toll, wie Sie das Buch jetzt nochmal hochhalten. Das finde ich große Klasse.
Ich wollte Ihnen Ihr Buch mal zeigen. Danke, dass Sie da waren.